Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur Ausgabe 16 vom More und Mehr Kreuzfahrt Podcast. Wer das Ganze mit Bild schaut, der sieht, ich bin auf einem Schiff. Und zwar in meiner Innenkabine auf der Sun Princess von Princess Cruises, der Neubau aus dem Jahr 2024. Über diese Reise werden wir sprechen. Außerdem über meine Reise mit der MSC Seaside ab Miami. Ich war ja auch in der vergangenen Woche schon unterwegs. Und natürlich ist das hier eine News-Folge. Das heißt, wir gucken mal, was ist so in den letzten 4 Wochen passiert in der Kreuzfahrtbranche. Und es war wieder durchaus spannend, kann man nicht anders sagen. Ich war ja vorher so ein bisschen in Sorge, als ich so dachte, so, wenn ich nur eine Innenkabine habe, kann ich denn da überhaupt einigermaßen den Podcast aufzeichnen? Denn häufig ist es ja so, dass gerade so Beleuchtung oder so auf Kabinen nicht so optimal ist. Zum Beispiel letzte Woche auf der MSC Seaside hatte ich auch eine Innenkabine, da wäre das nichts geworden, da hatte ich nur so furchtbare Spots. Und hier habe ich wirklich, und ich habe nämlich kein Licht dabei, also wenn ihr dieses Bild jetzt hier seht, das ist ja besser als von zu Hause fast hier, weil man hat hier eben so Spiegel mit so Beleuchtung an der Seite und das macht natürlich ein unglaublich weiches Licht und ich sehe Jahre jünger aus wahrscheinlich, aber naja. Nee, also hat ganz gut geklappt. Ich wollte das erst draußen machen und dann dachte ich, ach nee, das ist irgendwie alles suboptimal, bis ich dann auf die Idee kam, Mensch, das sieht gar nicht schlecht aus. Also das liegt nicht an mir, sondern an der Kabine, ja. Ja, also von daher, so ein bisschen was anderes mal. Genau, über Innenkabinen sprechen wir später auch, aber wir kommen natürlich erstmal zu den Nachrichten. Amsterdam verbietet ab Sommer Werbung für Kreuzfahrten im öffentlichen Raum. Das muss man sich mal vorstellen. Aber nicht nur Werbung für Kreuzfahrten, auch Fleisch, Verbrennerautos zum Beispiel oder auch Flüge werden vom Stadtrat als klimaschädlich angesehen. Und deswegen ist es ab Sommer verboten, dafür Werbung zu machen im öffentlichen Raum. Ja, also die Sichtbarkeit von Produkten, die nach Ansicht der Stadtregierung die Klimakrise vorantreiben, soll damit reduziert werden. Das Ganze wurde, und das ist nicht so überraschend, vorangetrieben, dieses Verbot von der grünen Partei Grön-Links. Ja, und die Politiker wollen also das Bewusstsein der Bürger für den ihrer Ansicht nach klimaschädlichen Konsum schärfen. Es gibt nun auch schon andere Städte in den Niederlanden, wo Werbung für fossile Dinge verboten ist. Allerdings, was Fleisch angeht, ist man jetzt hier wirklich der Vorreiter und man ist damit die weltweit erste Hauptstadt, wo Werbung auch für Fleisch verboten ist. Also so McDonald's-Werbung oder so, künftig nicht mehr erlaubt. Ja, also das ist irgendwie schon ziemlich krass, ja, weil es ist ja alles erlaubt. Also es ist ja sowohl Fleisch als auch Kreuzfahrten, so, das sind ja alles Dinge, die erlaubt sind und dass man da halt sagt, so, nee, das darf aber nicht mal beworben werden. Was soll das jetzt sein? Ist das jetzt der erste Schritt hin zu einem Fleischverbot oder zu einem Kreuzfahrt oder einem Flugverbot? Denke ich so, okay, ja. Ist natürlich jetzt die Frage, hat das irgendwie Auswirkungen vielleicht auch auf andere Metropolen? Sagt man da nun auch. Gute Idee. Es gibt da, ich habe tatsächlich da mal recherchiert, wirklich so Initiativen, die Werbung für fossile Dinge verbieten wollen, auch im großen Stil, auch in anderen Städten und so. Das hatte ich bislang gar nicht so mitbekommen. Da dachte ich so, okay, ja. Ja, was kann nun ein Anbieter machen, eine Reederei, die in Amsterdam weiterhin präsent sein will? Ja gut, dann hat man halt nicht mehr die sogenannte Out-of-Home-Werbung, also die draußen irgendwo zu sehen ist, sondern macht man halt Online-Werbung. So, am Ende freuen sich Meta und Google, also Alphabet, und ja, die verdienen wieder mehr Geld dann damit. Also, weiß ich jetzt auch nicht. Also, sehr, sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also, ich konnte das gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Ja, also da muss man mal gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Offenbar ist aber ein landesweites Werbeverbot in den Niederlanden so nicht in Sicht. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Ich meine, wenn wir überlegen, was hat man in der Vergangenheit verboten, zum Beispiel Tabakwerbung, weil man gesagt hat, ist gesundheitsschädlich. So, ne? Jetzt kommt man und sagt so, ja, es wäre wohl klimaschädlich und ja, deswegen. Also schwierig, so. Generell ist Amsterdam ein dickes Brett sozusagen, was die Kreuzfahrtanbieter künftig zu bohren haben. Denn es könnte sogar sein, dass Hochseekreuzfahrtschiffe ab 2035 komplett aus der Stadt verbannt werden. Was schon feststeht, das Passenger Terminal Amsterdam, der eine oder andere ist da von euch vielleicht auch schon mal gewesen, das soll geschlossen und nicht eins zu eins ersetzt werden. Das liegt ja relativ zentral und man möchte das dort nicht mehr. Ja, man hat dann geprüft, könnte man es nach Kölnhaven, ist hoffentlich richtig ausgesprochen, im Westen verlegen. Da hat man dann aber festgestellt, ja, das würde jetzt erstmal Kosten von 85 Millionen Euro bedeuten. Und dann muss natürlich jemand dafür einstehen für diese Kosten. Und ja, so ganz klar ist es jetzt nicht, ob man das Ganze machen möchte oder nicht. Jetzt sind nun auch Kommunalwahlen im März und nun hat man sich entschlossen, okay, vorher wird da jetzt nichts mehr gemacht. Aber ja, es wurde jetzt in den Raum gestellt, ein mögliches Verbot von Kreuzfahrtschiffen in Amsterdam. Ja, bereits jetzt hat man die Anläufe der Schiffe drastisch reduziert. Also vorher hatte man gerne mal so an die 200 Anläufe, jetzt sind es nur noch 100. Und ab 2027 ist es auch so, dass wenn Kreuzfahrtschiffe die Stadt anlaufen, dass sie dann nur noch anlaufen dürfen, wenn sie Landstrom beziehen. Ja, gut, das ist ja immer so die Geschichte, was Landstrom angeht. Ein Schiff stößt ja nicht nur CO2 aus, sondern eben auch Schadstoffe. Und ja, da ist das, finde ich, eher ein No-Brainer, ne? Wenn so ein Schiff in der Stadt liegt, dass man es dann an die Steckdose anschließt, so, dann spart man sich die Abgase. So, das ist, denke ich, weniger strittig als so das ganze Klimathema. Ja, generell wehrt sich Amsterdam eben gegen Overtourism. Ja, und ja, da hat nun jede Stadt, jede Region ihre eigenen Strategien, wie sie da vorgehen. Am Ende ist es immer so schwierig, ja, Übertourismus, der ein oder andere sagt, es gibt gar keinen Übertourismus, es gibt nur schlecht gemanagten Tourismus. Ja, irgendwann wird es aber schwierig zu managen. Also die Kreuzfahrtschiffe sind natürlich relativ gut zu managen, weil die melden sich vorher an und man weiß, okay, es werden für Ausflüge, keine Ahnung, 20 Busse benötigt. Wer ansonsten so kommt, das in so eine Stadt, ne? Und dann natürlich ist Amsterdam extrem populär, das weiß man natürlich in dem Maße nicht und kann es dann auch schlecht steuern, sage ich mal. Ne? Aber ich verstehe schon, ich würde als Stadt ganz pragmatisch, ich würde immer entscheiden, was bringt mir am meisten sozusagen und die Touristen nehme ich dann so. Ne? Und wenn es dann bedeutet, dass die Kreuzfahrtschiffe dann eher auf Orte ausweichen sollen, wo es nicht so voll ist, dann warum nicht? Ja. Ich meine, ist doch völlig okay, dass man nicht da jetzt noch hinfährt, wo es eh schon voll ist, um es noch voller zu machen. Das ist ja für alle Beteiligten, ist es ja jetzt nicht so die optimale Experience. Aber es funktioniert natürlich auch so, der Verkauf einer Reise, der funktioniert natürlich auch so, dass man eben mit klangvollen Städtenamen wirbt. Und das ist halt tendenziell eher Barcelona oder auch unser absurdes Beispiel Paris, wo ja natürlich kein Hafen ist, weil es eben gar nicht am Meer liegt und dann fährt man halt nach Le Havre. Aber die Strahlkraft von Le Havre ist halt sehr begrenzt. Also Le Havre freut sich wahrscheinlich mutmaßlich über jedes Schiff, was da überhaupt Menschen hinbringt, weil sonst keiner nach Le Havre will. Aber ja, damit Reisen zu verkaufen, ist halt dann immer so eine Sache. Aber gut, letztlich ist es dann Aufgabe der Kreuzfahrtindustrie, sich mit den Anforderungen auseinanderzusetzen und ja, gut, da irgendeine Lösung zu finden. Ja, Nachnamen mit Orr am Ende, wie Morr oder Korr, dachte ich immer, gibt es gar nicht so viele, aber ich habe einen neuen Namen kennengelernt und zwar Kirashikorr, also auch O-Doppel-R, ja, so. Sie ist, Kirashikorr ist die erste Frau Kapitän bei TUI Cruises, jawohl. Und zwar seit Januar hat TUI Cruises den ersten weiblichen Kapitän in der Unternehmensgeschichte und Kira Shikor führt aktuell die Mein Schiff 6 auf ihren Routen durch Asien. Sie startete 2017 als zweite Offizierin bei TUI Cruises und war dann zuletzt, das ist ja nun der Schritt dann vor dem Kapitän, sie war Staff Captain auf der Mein Schiff 2 und Mein Schiff 7. Sie ist aktuell, und das ist wirklich bemerkenswert, die einzige Deutsche unter den weltweit nur 9 Frauen, die ein Kreuzfahrtschiff steuern. Das ist wirklich, ja, also irre, muss man sagen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen genauer auf die Schiffe guckt, dann kann man sagen, die Mein Schiff 6 ist das zweitgrößte Schiff weltweit unter weiblichem Kommando, nach der Queen Anne. Ja. Das ist tatsächlich noch immer sehr, sehr selten. Ja. Also weibliche Kapitäne hat man so gut wie nie. Es gab mal vor einigen Jahren Nicole Langosch, die hat das dann ja gar nicht so lange gemacht bei AIDA und hat sich dann seitdem auf Landaufgaben zurückgezogen. Also sie hat jetzt mittlerweile einen Doppelnamen, habe ich gesehen, also hat dann offenbar auch geheiratet. Und so verändern sich dann die Prioritäten, denke ich mal, auch im Leben. Denn, ja, kann man sicherlich auch verstehen, dass gerade Seefahrt jetzt nicht etwas ist, selbst wenn man Nautiker ist, was man jetzt machen will, was weiß ich, von Mitte 20 bis Mitte 60. Also man könnte es 40 Jahre machen oder einige noch länger, so einige Haudegen, so Kapitäne, die irgendwie als Auszubildende angefangen haben, da waren sie noch unter 20 und dann fahren bis über 70. Sowas gibt es ja alles, also die kommen dann auf über 50 Jahre. Der Wahnsinn eigentlich, also irre. Ja, ja. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er möchte das nicht machen, weil es ist natürlich ein sehr spezielles Leben und der Job ist dann halt auch nicht alles, ne, muss man sagen. Also gut, so, die kehrt AIDA Vita als Astoria Nova zurück. So sieht es aus, ja. Und zwar war die ehemalige AIDA Vita, das war ja damals das Schiff 2002, was auf den Markt kam, was dann aber auch im Zuge der Corona-Pandemie die Flotte verlassen hat. Das war dann erst als Blue Dream Melody in China im Einsatz. Aber jetzt soll sie offenbar ab Frühjahr ab Vladivostok fahren. Jawohl, also das Ganze für den russischen Markt. Also damit dürfte das für uns nicht so richtig erreichbar sein. Also wer jetzt sagt, er will nochmal die Vita erleben, nicht so vielleicht ganz einfach. Und der Anbieter hat eben auch schon die Astoria Grande, die ehemalige AIDA Cara, die ab Sochi fährt. Ja, aber gut, sie ist wieder da. Ja, da ist das mit der AIDA Aura, ist es ein bisschen einfacher, die für Celestial Cruises fährt. Da war ich ja neulich mit unterwegs und ja, da hat man dann am ehesten doch mal diese Experience, wie so ein kleineres AIDA-Schiff damals war. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sich schon das Video angeguckt. Es gibt ja mittlerweile 2 Videos, letzte kam letzte Woche raus, wie es denn so war an Bord. Ja, diese Meldung, denkt man, ist gar nicht so neu, aber das haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal gehört. MSC Cruises rechnet mit gigantischem Wachstum in den nächsten 7-8 Jahren. Aber das haben sie schon mal gesagt. Also es ist nicht so, dass es dann bei der Ankündigung geblieben ist, sondern es gibt einfach keine Kreuzfahrtmarke weltweit, die so stark wächst wie MSC Cruises. Und jetzt haben sie halt nochmal gesagt, Pier Francesco Vago hat nochmal gesagt, MSC will seine Passagierkapazitäten bis so, bummelig, 2033, 2034 auf rund 10 Millionen Gäste pro Jahr verdoppeln. Das ist wirklich krass. Ja. Also wenn man überlegt, der deutsche Kreuzfahrtmarkt sind so jetzt zwischen 3 und 4 Millionen Gästen und weltweit sind das so zwischen 30 und 40 Millionen und MSC sagt, nö, wir wollen 10 Millionen Gäste wollen wir machen. Schon irre. Ja, ja, und es ist ja auch einiges angekündigt. Die Flotte wächst massiv durch die MSC World Class, wo ja noch einige Schiffe kommen werden und auch durch die neue New Frontier Klasse, haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, aus Papenburg, die ja auch kommt mit, geplant bis zu 6 Schiffen. Ne? Also sehr, sehr spannend. MSC, ja, auch mittlerweile in der Karibik sehr aktiv. Und La Romana wird nun neuer Ganzjahres-Hub, wenn man so will. Ab November ist der Hafen La Romana in der Dominikanischen Republik für MSC nun auch Basishafen für Karibikkreuzfahrten und die ältere MSC Opera wird dort fest stationiert. Ja, damit etabliert nun MSC auch Karibikrouten, für die man jetzt nicht in die USA einreisen muss. Hat ja, weiß nicht, der eine oder andere kann vielleicht nicht, darf nicht oder wie auch immer. Und ja, die Deutschen. Außerdem ist es von den Regularien und auch von den Kosten, die eine Reederei hat, durchaus vorteilhafter, ab der Dominikanischen Republik zu fahren. Deswegen machen das ja auch unsere großen deutschen Anbieter. Ja, ich persönlich sehe es ja ganz, ganz unemotional. Ich bin ja jetzt nun unterwegs hier ab Florida und es ist einfach so, dass man ja in den letzten Jahren eigentlich gesehen hat, nach Florida kann man relativ günstig fliegen. Das ist bei La Romana jetzt nicht immer gegeben, also oder das ist noch untertrieben. Da sind die Flüge tendenziell eher teurer. Also wer da preissensibel ist, muss man eben gucken. Wobei, was in den USA reinhaut, habe ich jetzt auch gemerkt, ja, die Übernachtung dort, ne, in Florida, das ist schon krass teuer. Aber sprechen wir vielleicht nachher noch drüber. Oceania Cruises, die, ja, gehobene Premium-Marke, die sagt, wir sind jetzt eigentlich Luxus, kann man ja mal sagen, die setzen künftig nur noch auf Erwachsene. Jawohl, seit dem 7. Januar akzeptiert Oceania Cruises für neue Buchungen nur noch Gäste ab 18 Jahren. Wer Oceania Cruises nicht kennt, die Marke gehört zur Norwegian Cruise Line Holding neben Regent und eben NCL. Ja, es ist so ein bisschen so die Marke, ja, in der Mitte, aber man hat jetzt eigentlich gesagt so, nee, wir sind jetzt Luxus. Ja, muss man mal gucken, vielleicht gucke ich mir das demnächst auch mal an, was die eigentlich so zu bieten haben. Man hatte ja schon immer so den Fokus oder in den letzten Jahren den Fokus ganz klar auf the finest cuisine at sea, das beste Essen auf dem Meer. Ja, und man will jetzt noch stärker sich positionieren als Reederei, die Ruhe ohne Ablenkung bietet und ja, ganz emotionslos kann man da sagen, da bietet es sich sicherlich an, auf Kinder auch zu verzichten. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt eh nicht so die Reederei, wo nun ohne Ende Kinder sind. Also insofern ist es jetzt ja eine eher kleine Änderung. Ja. Also was natürlich nicht gemacht wird, man hat jetzt nicht die Buchung, die man hatte, wegstorniert und gesagt, so hier, nee, ihr dürft nicht mehr kommen, wir nehmen keine Kinder mehr, sondern die Gäste dürfen, das heißt dürfen, die haben ja gebucht, also die Gäste können natürlich ihre Reise wie geplant auch mit Kind antreten. Ja. Gut, jetzt kommt die Meldung schon, die wollte ich ja später machen, ist aber eigentlich egal. Die Nico Vision, das Flussschiff, ist in der Nacht auf Silvester, also nicht in der Silvesternacht, sondern in der Nacht auf Silvester, auf Grund gelaufen bei, ich hoffe, ich sag's richtig, Gönyű in Ungarn, auf eine Kiesbank. Ja, und das bedeutete, es mussten dann über 200 Gäste während der Reise per Boot evakuiert werden. Man hat dann teilweise Ausflüge mit dem Bus gemacht. So, ja. Extremes Niedrigwasser führte wohl da zum Festsitzen und erst eine Woche später konnte das Schiff mit Hilfe von Schleppern wieder befreit werden. Ja. Es zeigt mir mal wieder so dieses Flussgeschäft. Das ist schon teils mühsam, ne? Weil man sich halt mit solchen Dingen wie Niedrigwasser oder Hochwasser oder so herumschlagen muss. Ich meine, gut, Hochsee hat man jetzt im Winter in Deutschland, hat man so mit Wind oder was zu kämpfen und also auch dem Wetter. Ja, aber das ist natürlich so auf Grund gelaufen. So, das passiert nur auf dem Fluss zum Glück. Gut, die Pier auf Great Stirrup Cay, die Privatinsel von Norwegian Cruise Line. Die Pier ist so weit fertiggestellt, dass ein Schiff jetzt bereits anlegen kann und Ende des Jahres, also Ende 2025, wurde sie dann nun auch in Betrieb genommen. Ich habe sie früher letzten Jahres oder ich weiß gar nicht, wenn es doch im Frühjahr war, da habe ich die Bauarbeiten gesehen. Also man hat da wirklich einiges an Geld in die Hand genommen, damit künftig das zeitaufwendige Tendern entfällt. Ja, als ich das erste Mal vor Urzeiten dort war mit der Norwegian Sun, ja, da war es dann natürlich so, dass man dann mit dem Tenderboot an Land ging und jetzt ist es so, die Schiffe können direkt anlegen. Das hat natürlich diverse Vorteile. Außerdem, ja, macht man sich da so ein bisschen, oder außerdem guckt man da auch so ein bisschen natürlich auf die Konkurrenz, auf MSC oder Royal Caribbean. die haben bei ihren Privatinseln auch eine Pier. Also das ist heute einfach State of the Art, wie man so sagt. Also ja, das gehört heute einfach dazu. Dann wurde auch schon eröffnet die Great Life Lagoon, ein Riesenpool mit Swim-Up-Bars. Ja. Kleiner Wermutstropfen. Great Stirrup Ghee. Früher war das immer so, dass man, wenn man ein Getränkepaket hatte oder eben so ein Paket wie Mord Sea, wo ein Getränkepaket dabei ist, das galt dann immer auch auf der Privatinsel, aber das hat man nun abgeschafft. Man bräuchte dann so ein Upgrade-Paket, dann ist es wieder mit drin oder man müsste halt bezahlen nach wie vor. Ja. Für Great Stirrup Ghee ist noch einiges geplant. Im Sommer soll der Wasserpark Great Tides eröffnen. Fast 6 Hektar Fläche sind es wohl mit 19 verschiedenen Rutschen, ja, eine Jetcard-Wasserstrecke und ein 240 Meter langer Lazy River sind dann dabei. Ja, also man hat hier wirklich kräftig investiert. Allerdings, ja, eben um hier auch wirklich wettbewerbsfähig bleiben zu können, denn Royal Caribbean ist wirklich, ja, ich würde mal sagen, krass davon galoppiert mit den Bemühungen, mit ihren Bemühungen rund um ihre Insel Perfect Day at Coco Cay. Die ist wirklich krass. Also da war ich ja im August. Das ist ja wie ein Freizeitpark. Das ist jetzt nicht so, ja, dass man da das Gefühl hat, da sind nur ein bisschen Strand, ein paar Liegen. So, nee, das ist richtig krass. Aber ist halt auch eine Einnahmequelle, denn das meiste ist dort dann gegen Aufpreis. Das ist klar. So, klingt ja heute so ein bisschen verschnupft aus Gründen. Muss gerade mal, boah, ein bisschen früher, glaube ich, als sonst. Nach 21 Minuten hier schon ein Schluck Wasser. Zwei Schluck Wasser. Ja, wo wir gerade bei NCL waren. 2027 kommt die Norwegian Aura als drittes Schiff der Prima Plus Klasse. Sie folgt dann auf Aqua und Luna. Was ich bei dieser ganzen Prima oder Prima Plus Klasse wirklich interessant finde, man hat sich da reichlich bei AIDA bedient mit den Namen. Also Prima, Luna, Aura, ist da nur die Frage, wann kommt die Cara? Ne? Gibt es Überkapazitäten auf den Kanaren? Das habe ich mich in diesem Winter mehrfach gefragt. Kanaren ohne Ende. Ich sage immer, Kanaren geht immer. Ja, aber vielleicht ist es mittlerweile doch ein bisschen zu viel für den Winter mit den Kreuzfahrtschiffen dort. AIDA, mein Schiff, MSC und Costa sind dort mittlerweile unterwegs. Also zu viel. Gar nicht jetzt aus Sicht der Inseln, sondern eher aus Sicht der Reedereien, die offenbar teilweise Probleme haben, das Ganze verkauft zu bekommen. Es gibt teils sehr gute Angebote und auch besonders AIDA hat diese Woche nochmal eine Pressemitteilung rausgegeben. Es gibt nochmal neue Angebote auf die Reisen bis März, auch teilweise reduzierter Einzelbelegungszuschlag und so weiter und so weiter. Das macht man natürlich jetzt auch nicht freiwillig. Andererseits muss man sagen, wir haben diesen Winter häufig da Reisen gesehen für unter 500 Euro die Woche. Das ist nicht ganz neu. Das ist eine Preismarke, die man auch in den vergangenen Jahren hatte. Ich glaube, früher war auch mal so ein Eckpreis oder so ein Einstiegspreis, glaube ich, so mal 3,99, denke ich, hatte man auch schon mal für Kanaren. Was man halt sehen muss, Flüge werden zunehmend teuer, was durchaus auch möglich ist. Da müsste man aber mal mit Experten der Reedereien, wenn die auskunftsfreudig sind, sich unterhalten. Vielleicht verhageln auch die Airlines mittlerweile den Reedereien das Geschäft. Denn wenn man mal guckt, die Kanarenflüge sind teilweise richtig teuer geworden. Ja? Also wenn man da jetzt so 500 Euro plötzlich zahlt, so, das ist ja dann mehr als für die Kreuzfahrt teilweise. Also ja, das ist dann auch, da sagen dann auch viele, die vielleicht früher mal so nach dem Motto eben Kanaren geht immer noch eine Kanarenkreuzfahrt zwischengeschoben haben, die sagen dann mittlerweile, na komm, das machen wir nicht. Ja, aber ein Trend ist natürlich zu beobachten, die Gäste buchen im Winter vermehrt Abfahrten ab Deutschland, um möglicherweise auch die hohen Flugkosten zu umgehen, ja. Das hatte man ja so früher gar nicht, ne? Winterabfahrten ab Deutschland, das hat man jetzt ja in einem so großen Stil, also mindestens zwei AIDA-Schiffe, also die wirklich durchgehend fahren. Da muss man mal gucken, wenn so jetzt Februar, März und so, da kommen da wahrscheinlich noch Schiffe dazu, habe ich jetzt nicht komplett im Kopf. MSC ist auch durchgehend da ab Deutschland und so, also ja, das ist stark gewachsen. Es gibt ab diesem Jahr eine neue spanische Kreuzfahrtmarke, Corazul Cruceros. Und ich erwähne das, weil ich mal eine sehr schöne Reise hatte mit Pullman Tour Cruceros, die ja, Corona nicht überlebt haben, wo ja zuletzt der TUI Cruises Gründungschef Richard Vogel Chef war. Und ja, ab Sommer gibt es wieder eine spanische Kreuzfahrtmarke. Ich habe es auch bei Richard Vogel auf LinkedIn, habe ich es auch gelesen. Der hat sich nämlich gefreut, er hat mich geschrieben, ja, der spanische Markt kann das vertragen und super, dass das jetzt so weitergeht in der Folge von Pullman Tour sozusagen. Und das erste Schiff der Flotte ist die Buena Vista. Das ist wohl die ehemalige P&O Oriana. Ja. Ja, Fokus liegt auf spanischsprachigen Markt, Basishafen dann Barcelona, Wintersaison ab La Romana. Ja. So, Azamara Cruises, das ist die Marke, die früher mal zum Royal Caribbean Konzern gehörte. Heute gehört sie einem Finanzinvestor seit Corona. Und ja, man hat nun angekündigt, die vier Schiffe der Flotte, die man hat, Quest, Journey, Pursuit, Onward, alle umfassend zu renovieren. Das sind ja die Schiffe der R-Klasse. Es gab mal eine Reederei namens Renaissance Cruises, die dann seinerzeit pleite gegangen ist. Und das sind eben drei dieser Schiffe, die damals schon überraschend viele Balkonkabinen hatte für die damalige Zeit. Also da reden wir so um die Jahrtausendwende. Ja, also es wird jetzt alles renoviert. Aber klar, so Azamara will sich da natürlich auch behaupten in einem Segment, wo sich dann so tummelt. Also es ist jetzt nicht Luxus, sondern es ist so gehobenes Premium-Segment. Aber ja, da konkurriert man dann sicherlich auch mit einer Oceania, die auch übrigens teilweise R-Klasse-Schiffe haben. Und auch, ja, Explorer, die ja natürlich eher Luxus sind, aber von der Schiffsgröße konkurriert man da auch. Aber die nehmen möglicherweise auch aus dem Upper-Premium-Segment da Gäste weg. Ja, das war es soweit, das Kreuzfahrt-Update. Ich bin unterwegs, ich habe es schon gesagt am Anfang und habe mal gebucht, drei Kreuzfahrten hintereinander, habe ich in der letzten News-Folge ja auch schon erzählt, also vor 4 Wochen. Da habe ich noch nicht erzählt, was ich denn mache. MSC Seaside, Sun Princess und eben Scarlet Lady. Da geht es dann heute, also wenn die Folge online geht, geht es dann heute auf die Scarlet Lady. Ja, Hinflug mit Swiss über Zürich. Das geht ja über Zürich ganz gut. Es war halt dann Winter. Es ist immer noch Winter, aber es war auch spürbar Winter, was Schnee und so angeht, hatte aber alles relativ gut geklappt. Ja, ich hatte denn eine Hotelübernachtung in Miami Beach. So, um den Jetlag kommst du nicht drum rum. Morgens um, wann war ich da dann wach morgens? Ja, was, wie es dann so ist, 4 Uhr morgens oder was, ne? Ja, und ich hatte gedacht, ich hatte extra ein Hotel genommen in Miami Beach und weil man hätte natürlich auch am Flughafen bleiben können, weil man ja sowieso nicht so viel Zeit hat, bevor es dann aufs Schiff geht. Aber ich habe extra Miami Beach genommen, weil ich dann dachte, okay, dann kann man morgens nochmal da diese Sonnenaufgangsatmosphäre am Strand genießen. Ja. So, und dann war es aber so, als es dann, am Morgen, es war dann grau und hat geregnet und überhaupt und ja. Da ist mir dann die Lust ganz schnell vergangen und dann hing ich nur ein bisschen im Hotel rum und bin dann irgendwann mit dem öffentlichen Bus Richtung von Miami Beach nach Miami wieder gefahren und bin dann da fahren so kostenlose Trolleys, die einen dann auch in den Kreuzfahrthafen bringen. Allerdings ist man dann relativ vorne im Kreuzfahrthafen nur, wenn man so will. Und MSC Cruises nutzt ja das Terminal AA. Das ist ganz weit hinten. Das ist eigentlich das letzte Terminal, müsste das eigentlich sein, da auf dieser, ja, Halbinsel, kann man fast sagen. Naja, und ich habe mir dann mal einen Spaß gemacht und habe mal geguckt, kann man denn da auch zu Fuß hinlaufen? Hat geklappt. Teilweise ein bisschen abenteuerlich, aber ja, das geht schon. MSC Seaside, ich habe bezahlt für 4 Nächte 160 Euro. Und fand das eigentlich total spannend. Es wird dann bald mal ein Video geben über die 160-Euro-Kreuzfahrt. Ist, denke ich, eine ganz schöne Geschichte geworden. Es war vergleichsweise leer um die 3.300 Gäste oder 3.100, weiß gar nicht genau. Die Reise dann nach uns, nach dieser Kurzreise, die nächste Kurzreise, da waren dann schon über 1.000 Gäste mehr gemeldet. Dieses Terminal AA, da war ich ja jetzt das zweite Mal, das ist halt das MSC-eigene Terminal, das ist halt wirklich krass. Ich würde denken, das ist so das modernste und krasseste Kreuzfahrtterminal, was ich kenne, womit mit der Technik, mit Gesichtserkennung und es ist der Wahnsinn, ja. Ich habe ja eine Innenkabine gehabt, so, ja. Ich würde jetzt nach diesen Erfahrungen sagen, oder das ist jetzt gar nicht so überraschend. Ich meine, wenn ich jetzt hier so beruflich am Reisen bin, so ist das für mich völlig okay. Die Innenkabine führt dazu, dass man öfter mal die Kabine auch verlässt. Das ist halt, ja, gerade wenn man beruflich unterwegs ist, ich kann ja keine Geschichten erzählen, wenn ich hier die ganze Zeit nur auf der Kabine hänge. Und das passiert halt bei einer Innenkabine mal weniger als auf einer Balkonkabine. Und so, von daher würde ich das durchaus begrüßen. Aber es ist schon, wenn das Einzige die Kamera nach draußen ist, die dann in dem Fall hier ruckelt, sie auch noch, die Videoleute können sehen da gerade, aber die ganze Zeit am Ruckeln. Ja, das ist natürlich nicht so das Optimale. Wenig überraschend, ist halt der günstige Preis. Klar, das ist die Stärke. Ich würde, wenn es irgendwie geht, aber das ist jetzt auch nicht so überraschend, bei einem warmen Fahrtgebiet sagen, nehmt den Balkon nach Möglichkeit. So, war es einfach schön, wenn man abends da, wenn es lau ist und so, dann da noch sitzen kann. Und ja, viele Fahrtgebiete sind allerdings jetzt gar nicht so warm. Und ob du da jetzt bei 17 Grad am Abend noch auf dem Balkon sitzt, weiß ich jetzt nicht, ne? Also deswegen, aber hier Karibik. Wobei Wetter, ja, ich hätte gedacht, der Januar ist so Bahamas, Karibik, Florida wirklich wettersafe. Aber ich habe es teilweise recht frisch erlebt, mit Temperaturen nur um 20 Grad. Ich habe es wolkig erlebt. Ich habe es auch teilweise recht regnerisch erlebt. Also gerade die MSC-Reise, über die wir jetzt als erstes ja sprechen, die litt doch wirklich unter dem Wetter. Und da ich so, das hätte ich nicht gedacht. Hätte mich auch voll geärgert, wenn ich jetzt nicht drei Reisen gehabt hätte, wenn die vom Wetter so ins Wasser gefallen wäre. Aber so habe ich mir gedacht, so, naja, es ist noch besseres Wetter. Also von daher. Das Publikum. MSC hat ja Großes vor auf dem amerikanischen Markt. Oder sie haben es nicht nur vor, sie bewegen dort auch schon Großes, wenn man so will. MSC World America ist ja unterwegs, da ist der Neubau. Aber Seaside war ja so das erste Schiff, wo man so gezielt gesagt hat, so, naja, komm, das machen wir für den amerikanischen Markt. Es ist halt ein Schönwetterschiff auch, muss man ganz eindeutig sagen, mit vielen Außenflächen. Das Publikum, viele Familien mit Kindern. Ja, das bedeutet ein entsprechender Lärmpegel. Ist insgesamt generell schon auch trubelig dann an Bord, ne? Das kann man nicht von der Hand weisen. Ja, es ist irgendwie, aber ich war lange nicht mit Karneval unterwegs. Karneval ist ja so der Prototyp für den amerikanischen Massenmarkt. Ich muss irgendwann nochmal das Publikum vergleichen und mich dann etwas qualifizierter dazu äußern, als wenn ich jetzt sage, das Publikum bei MSC wäre angenehmer gewesen, aber meine letzte Karnevalerfahrung mit in den USA liegt, ich glaube, 2014 war das, glaube ich. Ganz lange her schon, ja. Also von daher. Aber generell ist es so, ich finde ja, Amerikaner als Mitreisende finde ich ja total angenehm. Ja, also viele wirklich überdurchschnittlich freundliche, ne? Also ich am ersten Morgen da schlurfe ich dann da zum Fahrstuhl, da steht da schon jemand, sie guckt mich fast gar nicht an, aber sagt Good Morning. Dachte ich so, ach ja, Mensch, das würde der Deutsche mit einer höheren statistischen Wahrscheinlichkeit nicht machen. Der würde einfach nichts sagen. So, ne? War gut, muss ich sagen, ja. Das Essen, generell ist es so, es ist dort alles amerikanisiert. An Bord, ja, also die Menüs sind nicht die gleichen, wie ich sie hatte auf der Kanarenreise mit MSC, aber das wusste ich auch so. Ich war relativ häufig am Buffet, ich habe es auf der Reise mal gemacht, dass ich mich wirklich sehr zurückgehalten habe mit Zucker und Weißmehl und ja, hat auf der Reise hat's gut geklappt. Jetzt auf der zweiten Reise hat es nicht ganz so geklappt. Ich habe sogar zweimal Sport gemacht, verrückt. Ja, ich habe gedacht so, ey, wenn ich jetzt auf diesen Reisen, die ich beruflich mache, wenn ich da jedes Mal zunehme, dann müsste ich ja irgendwann platzen, ne? Also das war irgendwie nix. Ja, und Buffet, da kann man natürlich recht funktional essen, indem man guckt, Eiweiß, Gemüse und so und ja, nicht so sehr Junkfood. Junkfood gibt's aber natürlich auch, weil das einfach das ist, was nachgefragt wird, überhaupt gar keine Frage. Ich habe nicht mal die gute MSC-Pizza gegessen. Das will was heißen, weil die ist wirklich gut. Oder sehr gut sogar, ja. Ja, Hauptrestaurant habe ich tatsächlich nur einmal gemacht. Und das gilt, wenn wir gleich hier über die Sun Princess sprechen, gilt auch dafür auch. Also gerade wenn man jetzt hier in der Wärme unterwegs ist und hier mit kurzen Hosen ist, dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man draußen abends noch sitzen kann und nicht in irgendeinem Hauptrestaurant da sitzt mit langer Hose. Und ja, irgendwie habe ich dann auch gar nicht so das Bedürfnis gehabt, da jetzt auf irgendwelche Menüs oder so. Also ich war dann auf der MCC-Seite, ich war einmal beim Brunch. Das fand ich da nur so, ja, war Mittel. Ja, aber gut. Was richtig gut war, Ocean Key ist eine wirklich schöne Privatinsel von MSC. Also ich war letztes Jahr das erste Mal ja da und habe dieses Jahr ja, mir die Insel auch nochmal ein bisschen näher angeguckt, habe es diesmal auch in das Video mit reingebracht. Also wenn das Video kommt zu 160 Euro Kreuzfahrt, dann gibt es da auch ganz viel Ocean Key. Ja, es ist einfach ein schöner Strandtag oder ein sehr, sehr schöner Strandtag. Ja, besser geht's eigentlich nicht. Ne? Also ja, und es ist im Grunde ja so ein bisschen der Reiz halt bei MSC, bei Ocean Key, dass es eben jetzt nicht so Vergnügungspark ist, sondern dass da eher so das Strand-Naturerlebnis im Mittelpunkt steht. In Nassau waren wir auch noch. Da war ich nur dann nur kurz mal am Land und ja, weil ich an dem Tag auch dann den Rundgang gedreht habe und überhaupt, ja. Seaside-Klasse ist, wie gesagt, ja, ist überwiegend für Schönwettergebiete geeignet. Also auch mit dem Buffet-Restaurant, was man hat, mit viel Außenfläche, das hat echt schon so seinen Reiz. Das haben viele Schiffe ja so nicht. Ne, da habe ich Buffet und dann vielleicht ganz wenige Außenplätze und so. Aber klar, ich muss mir natürlich auch dessen bewusst sein, wenn ich mein Schiff so baue, dass es viele Außenplätze hat, dann kann ich es schlecht einsetzen, wo es nicht so gut ist vom Wetter. Es sei denn, es ist so dimensioniert, dass es dann egal ist, sozusagen, ja. Was natürlich richtig gut geht bei MSC, Party machen, das ist völlig klar, wer das machen möchte. Also da, das ist kein Vergleich mit den deutschsprachigen Anbietern, ne? Das ist völlig klar. Getränkepreise sind mittlerweile so, dass ich das Gefühl habe, man wolle den Verkauf von Getränkepaketen ganz stark pushen. Weil das ist natürlich, ich bin ja immer gar nicht so der Freund von Getränkepaketen und ich habe halt auch keins gehabt, weil ich wollte ja mit den 160 Euro hinkommen, ne? Da kann ich ja kein Getränkepaket kaufen, das hätte ja die Kalkulation völlig versaut. Also ob das geklappt hat mit den 160 Euro, seht ihr dann demnächst im Video. Aber du hast da mittlerweile schon Preise, $14 für ein Glas Wein plus 18% Service Charge. Oh, das krieg das im Kopf hin. 16 Dollar noch was. Das musst du wieder auf Euro umrechnen. Also weiß nicht, 15 Euro. Dann weißt du gar nicht, wie viel ist in dem Glas jetzt eigentlich drin. 0,1, 0,15, 0,2. Das wird halt bei den amerikanischen Reedereien wird's nie gesagt. Da heißt es immer nur Glas. Aber für den peniblen Deutschen ist das natürlich nix. Wir wollen ja genau sehen. 0,175. Neue Größe mal. Ja, aber gut. Im Großen und Ganzen. Ja, also kann man gut machen. Und was mir wieder aufgefallen ist, die haben ja wirklich gute Betten mit viel Kissen. Also da sind zwei Kissen pro Seite, also vier Kissen insgesamt. Wir hatten einen Topper auf dem Bett und mir hat ein Freund gestern ein Foto geschickt, so mein Schiff relax und meinte so, ja, das sieht ja ganz schön trostlos auf der Kabine. Da muss ich sagen, er hat recht, da hast du ein Kissen, das ist schon eher so kein Topper. Da muss man sagen, das ist eher Motel One, ne? Das ist nicht so Premium in dem Sinne. Das muss man ganz ehrlicherweise auch so sagen, ja. Weil das sehe ich, ich meine, wenn selbst bei MSC, die ja nun gar nicht sagen, dass sie wären Premium, sondern das ist der Massenmarkt, wenn die in der Innenkabine, ist es vom Bett besser als das, was ich auf einem neuen Schiff dabei bei TUI Cruises bekomme. Jetzt kann man sagen, der Urlaub ist jetzt nicht davon abhängig, ob ich einen Topper habe oder nicht. Aber gut, das sind halt alles so lauter kleine Punkte, die dann am Ende das Ganze ausmachen. So, was habe ich dann am Ende der Reise gemacht? Es war dann nämlich zwei Nächte Pause. Deswegen musste ich erstmal gucken, ja, was mache ich denn überhaupt? Und die nächste Reise, also Ende war in Miami, natürlich wieder, wo es losging. Nächste Reise dann Fort Lauderdale, das ist ungefähr, ja, weiß gar nicht, 30, 40 Kilometer nördlich. Und dann habe ich überlegt, also entgegen zu meinem Hang ganz abenteuerlich zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu greifen. Und da habe ich gedacht so, nee, ach komm, ich hole mir einen Mietwagen mit Avis. Und dann dachte ich so, okay, Jetzt warte ich da mal beim Terminal, habe ich erst gar nicht gefunden, wo er abfährt. Da der Shuttle dann zur Mietwagenstation, dann kam er nicht, er kam nicht, er kam nicht. Also habe ich ungefähr eine Stunde schon gewartet. Das ist da teilweise in Miami verkehrsmäßig auch ein bisschen chaotisch. Ist so eine Sache, ja. Aber gut, ja, der Shuttle kam dann ewig nicht und irgendwann haben wir gesagt, es war auch nicht so heiß. Also wir, also im Sinne von ich. da hat der irgendwann gesagt, so komm, ich laufe jetzt, ich gehe jetzt los. Also, weil wie gesagt, macht man ein paar Schritte und kann vielleicht noch das ein oder andere Schiff fotografieren. Hat dann auch geklappt, konnte noch schön am Terminal V wie Virgin, konnte ich noch schon Fotos machen von der Scarlet Lady. Und bin dann insgesamt zu dieser Mietwagenstation zu Fuß gegangen. Da dann auch wieder lange Schlange oder beziehungsweise da waren lauter Menschen, die dann da saßen. Ja, es gibt keine Autos, es gibt keine Autos. Da die so, oh, ja, toll. Jetzt war es auch nicht so, dass ich für den Tag da groß was geplant hätte. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich laufe jetzt nochmal nach Brickell. Das ist ein Teil von Miami. Ein Stadtteil, wenn man so will, von Miami. Und da hat der Büroanbieter, wo ich in Hamburg auch sitze, hat da auch ein Office, da saß ich schon mal. Da kann ich dann so lange einfach sitzen und von da arbeiten, halt den Moreletter schreiben und verschicken und solche Dinge. Ne? Gibt ja immer was zu tun. So, das habe ich dann gemacht und bin dann irgendwann nachmittags dann da wieder zu Elvis zurück. Ja, also schon, das geht schon alles auch mit dem Rollkoffer. Es waren jetzt nicht 27 Grad, aber wenn die Temperaturen so mäßig sind, dann ist das dann nicht so schlimm. Ne? Dann geht's auch ohne Uber mal und man tut ein bisschen was. Ja, also, und dann war dann am Nachmittag war der Mietwagen da, dann bin ich Richtung Fort Lauderdale. So, was mir schon aufgefallen war vorher, Hotels in Fort Lauderdale, wahnsinnig teuer. Ich hatte immer abgespeichert, Fort Lauderdale ist deutlich günstiger als Miami. Und in Miami hatte ich da bei der Anreise, ich glaube so 110 Euro oder was bezahlt. Also kann man überhaupt nicht meckern. 100, 110, 120, weiß ich gar nicht genau. Ja, aber da Fort Lauderdale, unglaublich teuer. Ja. Zum Beispiel, ich war vor Jahren mal im Hotel Pier 66 in Fort Lauderdale. Das ist in der Nähe vom Kreuzfahrtterminal. Da hätte ich jetzt bezahlt, also nur mal um so eine Summe mal in den Raum zu werfen, von $600 pro Nacht. Da ist okay, da hätte ich also für zwei Nächte bezahlt, wie alle mehr bezahlt. Naja, nicht ganz, wie für alle drei Kreuzfahrten zusammen. Ganz so stimmt's nicht. So, ja, dann habe ich da so Airbnb mir gemietet für, was waren so 110 Euro dann pro Nacht tatsächlich. Ja, das war okay, das war halt in so einem, Der Hinterschuppen sozusagen von einem Einfamilienhaus mutmaßlich und in so einem Wohngebiet eher, ne? Also mit so lauter eher, ja, schmucklosen Häusern, muss ich sagen. Aber das war drin, das war alles neu gemacht, das war gut, das war ein bisschen düster, die Bude. Ja, also es ist doch immer, man muss mit Airbnb, ja, es ist, ich meine, günstig und top, beides geht halt nicht. Also es war für ein Airbnb, hatte auch super Bewertungen und so, war das schon gut, aber was Dolles hast du dann natürlich nicht, das ist völlig klar. Also die Aufenthaltsqualität war insgesamt dann eher gering da, ne? Ja. Oh. Dann kam irgendwann die Erkältung auf, aber gut, ich will gar nicht jammern. Preisniveau übrigens, ja, wenn man da essen geht, so, das ist schon knackig, echt. Ja. Also, das war halt früher war es nicht so. Das war früher irgendwie ungefähr ähnliches Level wie in Deutschland, aber mittlerweile sind die uns davon galoppiert und wir Deutschen scheinen da so ein bisschen abgehängt zu sein, dass jetzt alles so teuer vorkommt. Mietwagenrückgabe dann also in Fort Lauderdale bei Avis. Das kann man gut machen. Das war super erreichbar, die Station. So, dann war auch wieder ein Shuttlebus und von da war man dann relativ fix am Terminal. Also das schien mir, das war näher als in Miami. Ja, und dann ging es auf die Sun Princess, wo ich eben jetzt auch noch bin hier. Und das zur Aufzeichnung des Podcasts ist ganz verrückt, aber geht ja überall eigentlich. Princess Cruises, Premium-Anbieter. Ähnlich wie Celebrity Cruises, Holland America Line, also zumindest von der Zielgruppe und vom eigenen Anspruch her. Mein Schiff sagt ja auch immer, wir sind Premium, so, wenn man denn jetzt aber hier war. Ich habe schon so ein bisschen die Beispiele genannt. Ich meine, gut, hier hast du auch vier Kissen auf dem Betten und auf dem Bett und einen Topper. So, das ist halt, ich glaube, bei meinem Schiff orientiert man sich eher an den doch vergleichsweise spartanischen Betten bei AIDA. Und ja, also nee, da kriegt man schon durchaus was. Und was habe ich da bezahlt jetzt hier? Innenkabine, Einzelbelegung, eine Woche 700 Euro, 50 Dollar Bordguthaben noch dabei und dann hatte ich ja Karneval-Aktien gekauft vom Konzern und habe dann hier auch nochmal 100 Dollar Bordguthaben bekommen. So, ja, also ja, das war schon insgesamt auch ein Top-Angebot. Ja, also ich wollte halt dieses Schiff unbedingt sehen, weil es ist der Neubau von 2024 und es war eine neue Klasse für Princess Cruises und dieses Schiff hat sowas wie das AIDA Theatrium und deswegen war so ein bisschen der Gedanke so, oh, könnte das, dieses Schiff gebaut bei Fincantieri in Italien, könnte das möglicherweise hier schon so eine Blaupause sein für die AIDA-Neubauten, die ja ab 2030 kommen? Ja, Antworten dann demnächst in dem Video, was ich gemacht habe oder in den Videos, die ich gemacht habe. Ja, also Atmosphäre, achso ja, Publikum, das ist schon ein... Es ist ein altes Publikum, aber kein sehr altes Publikum. Ich habe mit Leuten gesprochen, die meinten, wenn du ab Florida mit Holland America Line fährst, wäre es teilweise so wie im Pflegeheim, weil es billiger ist als das Pflegeheim. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das meinten die so. Ja, ich bin lange nicht, bin ich jemals, nee, ich bin nie mit, bin ich schon mal unterwegs gewesen? Mit Holland America Line ab Florida? Nee, ich glaube nicht. Nee, also für Alaska galt das jedenfalls nicht. Da war es wirklich so ähnliches Publikum vielleicht wie hier. Nur man hat natürlich bei Alaska, hat man eher so Leute, die doch eher fokussiert auf die Destination sind. Hier hast du natürlich viele Leute, die sind eher fokussiert auf andere Dinge, zum Beispiel aufs Essen oder so. Ja, also das macht man mal so wie ich immer sage, wie gesagt, Kanaren geht immer, die denken sich wahrscheinlich, Karibik geht immer. Ja. Ja, also das Publikum eher so gehobenes Mittelalter, wenn man das so sagen kann. Ganz, ganz wenig Kinder. Ja, Atmosphäre insgesamt eher entspannt, eher ruhig. Aber Unterschied jetzt beispielsweise, wenn man jetzt mein Schiff kennt, es ist durchaus häufig auch stimmungsvoll. Ne? Also du hast dann da am Pool, ist dann da Live-Musik und auch ja, Live-Musik, auch mal ein DJ. Und der DJ legt da jetzt nicht nur Chill-Out-Sounds auf, so ganz sanft, sondern geht es auch mal ein bisschen nach vorne. Ne? Also ja, weil es offenbar so ist, auch in diesem Premium-Segment möchten Leute so eine gewisse positive Stimmung, Atmosphäre haben. Und ja, das Essen, ja, sehr konservativ, wenn man so will. Also die Menüs sind groß, sind ohne Überraschung. Schrimpcocktail, französische Zwiebelsuppe, dann Wildpilz, Wild Mushroom Soup oder so ähnlich. Also das ist immer so Prime Rib, ja, also das ist so, da nehmen sich so diese ganzen amerikanischen Anbieter so im Einstiegssegment, im mittleren Premium-Segment, habe das Gefühl, so richtig nehmen die sich nichts. Entsprechend bin ich jetzt, wenn es heute jetzt auf Virgin geht, bin ich jetzt extrem gespannt, da soll es nämlich anders sein, ja, weil, ja, es ist so hier, ich als Profi-Cruiser bin dann eher so ein bisschen so, hab da nur noch ein müdes Gähnen für übrig, ja, aber gut, das ist, der Köder muss dem, wie sagt man, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler und auch nicht mir, ne, also das ist so, ich bin zwar Fisch vom Sternzeichen, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt da zwingend hier die Zielgruppe bin, ne, sondern, ja, es gibt überall viel, auch Comfort Food, was man ja so ein bisschen beschönigend immer sagt, also doch viel Junk Food. Also es gibt hier bestimmt 4 Orte, habe ich gezählt, wo es Pizza gibt. 3 oder 4 mit Burger. Ja, die Pizza ist auch gut. Die Burger sind auch sehr gut. Aber ja, das ist dann so ein bisschen so, man wird halt immer in Versuchung geführt, so dieses Zeug zu essen. Und ja, gut, wie gesagt, es scheint den Fischen zu schmecken. Das ist nur so halb mein Ding, muss man sagen. Was hier auffällt, der Service doch sehr aufmerksam. Du musst nur, gehst am Buffet vorbei, schielst nur so halb rüber dazu dem. Du hast da lauter Leute, die dich bedienen am Buffet. Du schielst nur halb rüber und da sagen die schon, ah, what you like, can we help? Und ich so, krass, du hast doch gar nicht, du bist wieder stehen geblieben und so. Aber die sind sehr, sehr, sehr proaktiv, ne? Also die bringen dir auch mal den Kaffee jetzt da zum Tisch oder wenn sie dich sehen und du bist gleich voll beladen, dann helfen die dir auch und so. Also ja, das ist doch ein Unterschied. So, das gab es jetzt so bei MSC eher nicht. Das Schiff allgemein, es kommt nicht gut weg in den Bewertungen auf Cruise Critic. Das ist ja so der amerikanische Bewertungsplattform, die sehr, sehr groß ist. Und das liegt aber auch daran, dass du es halt häufig zu tun hast mit Fans der Marke, die das Produkt sehr gut kennen. Das sind dann eher, ja, mutmaßlich eher konservativere Menschen. Und die sagen natürlich so, oh Gott, was ist das denn? Man hat hier halt auch so viele Menschen wie noch nie, um die 2150 Kabinen oder was. So kannst du ja überlegen, über 4000 Menschen, teilweise noch Kinder dabei, geht es noch mehr. Ich denke, diese Reise ist jetzt nicht ganz voll gewesen. Also allein ich bin ja hier, es gibt einige hier mit Einzelbelegung, habe ich gesehen, weil nämlich draußen an den Kabinen steht immer der Name dran. Ja, also weil das ist ja alles digital, habe ich hier um den, ich habe es ja die ganze Zeit schon in der Hand hier, ganz nervös. Guck mal, den Videoleuten kann man das zeigen. Es gibt hier ja das Ocean Medallion. Das ist ein kleiner Chip, den man eben hat statt der Bordkarte. Und der führt dazu, dass wenn man sich der Kabinentür nähert, das wird automatisch schon entriegelt und ich muss aber nur die Tür aufmachen. Ja, das ist schon ganz cool. Das hatte der Karnevalkonzern mal mit großem Brimborium. Ja, ich weiß gar nicht, ist es schon 10 Jahre her, vielleicht nicht ganz. Vor so, ich schätze so 8 Jahre oder so, mal eingeführt. Ja, und man hatte da extra sich einen ehemaligen Manager von Disney besorgt, der in den Parks was Ähnliches eingeführt hatte. Und ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist ein Millionengrab. Also es ist auch nicht mehr die Rede davon, im Moment das bei anderen Marken im Konzern einzuführen, was anfangs durchaus meine Option war. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht geplant. Ja, also es ist irgendwo eine spannende Sache. Man hat das auch mittlerweile reduziert. Früher konnte man an ganz vielen Orten auf dem Schiff sich aufhalten und dort dann per App an die Stelle etwas hinbestellen, wo man da gerade saß und man wurde über den Chip geortet. Ja, das geht erstmal. Heute muss man erstmal eine Setup-Fee bezahlen von $14,99, um den Service überhaupt zu nutzen für eine Woche. Und dann geht es nur noch an ganz wenigen Orten in einem relativ kleinen Zeitfenster. Also man sieht, man hat das schon drastisch eingeschränkt und ja, also das spricht für mich so für die Kategorie Millionengrab am Ende. Ne? Also gut, also das Schiff insgesamt, ich fand es jetzt nicht so schlecht tatsächlich, aber ich meine gut, wir sind natürlich auch auf dem deutschen Markt, da sind wir ja schon Schiffe wie eine Nova oder eine Cosma von AIDA, sind wir natürlich auch schon gewöhnt, wo relativ viele Menschen an Bord sind und entsprechend überrascht einen das dann nicht so sehr. Ich glaube, man müsste jetzt im direkten Vergleich mal die Experience testen. Princess Cruises, Schiffsklasse davor. Die Royal-Klasse heißt, glaube ich, ne? Die müsste man jetzt direkt vergleichen jetzt mit diesem hier oder so. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so darstellbar. Das ist natürlich auch sehr nischig, zumal das ja jetzt auch nicht so das Produkt ist, was vielleicht zu Unrecht viele Deutsche gar nicht buchen, weil sie es auch gar nicht kennen. So, ne? Aber ändert sich ja jetzt. Ja. Es gibt einige schöne Orte, es gibt auch viele Außenbereiche am Buffet. Es ist letztlich ein bisschen ähnlicher Schiffstyp wie die Seaside. Das Buffet-Restaurant ist auf einem tendenziell eher unteren Deck, in dem Fall hier Deck 9. Und dann hat man eben umlaufend da dann Außendecks mit viel Fläche. Also das hat mich tatsächlich an die Seaside dann erinnert. Ja, da ist es ja eigentlich genauso. Ja, gut, ein Wort auch schon mal. Also da werden natürlich auch Videos kommen, genau, ich habe es schon gesagt. 3 Videos habe ich geplant, jawohl. Und das Fahrtgebiet, Karibik allgemein, ja, wie gesagt, selbst hier ist es nicht wettersicher, ich habe es eben schon gesagt. Dann die Häfen, natürlich ist es ja, ach was, die sind touristisch, ja, sind ja auch Touristen da, insofern ist es auch logisch, dass sie touristisch sind. Also das ist natürlich nur so übertrieben touristisch, ne? Also da sind dann ganz viele Juweliere oder so, wo du Brillanten kaufen sollst oder Uhren in Hafennähe und das ist sicherlich schon, ja, so krass ist es nicht überall, ne? Also ich würde schon so sagen, von der Erfahrung her sind so diese Bahamas-Privatinseln sicherlich das Beste, was man so machen kann. Und ich war im Laufe der Zeit, genau, die von Royal kenne ich, die von Princess Cruises kenne ich, dann die eben von MSC, von NCL. Und dann gibt es auch in der Nähe von Belize, also Mittelamerika, gibt es Harvest Key von NCL, bin ich auch schon gewesen. Da hast du immer im Grunde das, ja, was da so wünschenswert ist. Nämlich, ja, tolle Strandatmosphäre und so. Und ja, man muss sich bewusst sein, es geht halt in der Karibik jetzt nicht um, möglicherweise nicht in dem Maße vorhandene Kultur, sondern ja, es ist dann eher so dieses vielleicht mal eine Zipline im Dschungel benutzen oder mit irgendwelchen Cave-Tubing, habe ich mal vor Jahren gemacht, da ist man auf irgendeinem Schlauchreifen, sitzt man und fährt dann durch so einen Bach oder was. Das sind eher so die Sachen, die man hier macht oder eben Strand und so, ja. Aber klar, Wetter, wenn zwar auch nicht wetter-safe sozusagen, aber besser jetzt als im Durchschnitt wahrscheinlich als auf den Kanaren. So. Teilweise dann aber auch schnell wieder zu heiß. Wie man es hat, ist immer so eine Sache, ja. So, ich habe hier jetzt auch mal was anderes gemacht hier. Direkt 3 Kreuzfahrten hintereinander. Und das ist ja auch was, das ist für mich, habe ich so auch noch nie gemacht. Also 2 hintereinander hatte ich schon, überhaupt gar keine Frage, aber so direkt so 3, bam, 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 hat sich jetzt als sehr gut praktikabel herausgestellt. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt denke so, ach naja, komm, jetzt reicht's auch, nö, sondern nö, alles super. Also im Gegenteil, hat halt den Vorteil, du musst halt den Koffer nicht 3-mal packen und du musst nicht 3-mal fliegen, sondern machst es nur 1-mal. Mega praktisch. Also das werde ich mir merken, auf jeden Fall in irgendeiner Form dann wieder machen, denke ich mal, ja. Das ist halt total effizient, ne? Über das Thema, also wir reden ja hier über alles in diesem Podcast, über das Thema können wir auch mal sprechen. Diese Reisen habe ich ja selbst gebucht und bezahlt. So, das ist anders als sonst, wo ich überwiegend 90%, 95% der Fälle auf Einladung hier unterwegs war. Ich habe festgestellt, dass mit dem selber bezahlen, selber buchen hat natürlich Vorteile, ne? Weil du buchst einfach, musst überhaupt nicht niemanden fragen. Und ja, ich habe das natürlich gebucht, eben was mich interessiert und wo ich dachte, auch das sind interessante Geschichten für euch. Und das ist jetzt, war jetzt nicht so relevant. Also wenn du da jetzt mal, ich habe vor Jahren schon mal bei Virgin Voyages, die ja jetzt nicht stark auf dem deutschen Markt promotet werden als Erwachsenenreederei, da wurde ich vor Jahren schon mal angefragt oder was, ob man da nicht mehr was machen kann und so. Und dann, nee, das war halt für die gar nicht interessant. Aber mich interessiert das halt persönlich und ich denke so, adults only, das ist halt auch für euch total interessant, sowas mal zu sehen. Und ja, das ist ja viel besser, wenn ich irgendwie entscheide, so was ist spannend und das mache ich dann einfach, als wenn man da sich irgendwie abstimmen muss. Und ich glaube, man hätte es auch nicht hinbekommen, 3 Reedereien, 3 unterschiedliche Anbieter hintereinander zu machen. Und ich glaube auch so eine Geschichte, wie ist eigentlich eine Kreuzfahrt für 160 Euro, die kann man auch nur machen, die Geschichte, wenn man die Kreuzfahrt für 160 Euro bezahlt hat. So, sonst kriegst du da Balkonkabine und so weiter, da ist natürlich, ja, weil sie natürlich dann immer so wollen, dass du es möglichst schön zeigst und du hast natürlich in dem Moment auch nichts dagegen, weil du denkst, ach Mensch, toll, habe ich einen Balkon, ja. Ich fand das interessant, ich habe mich hier mit einem Gast auf der Sun Princess unterhalten, 70 Jahre alt, Ex-Polizist aus Montana und er guckt gerne mal einen britischen Kollegen, Gary Bembridge, Tips for Travelers heißt der Kanal. Das ist immer so mein Vorbild auch. Also der Gary, der ist locker Mitte 60 schon, der macht das schon ewig. War früher mal wie Manager bei Johnson & Johnson und der ist auch sehr erfolgreich. Und dann denke ich mir, na, wenn der das noch macht, kann ich es auch lange machen. Aber der Polizist eben, ne, hier auf dem Schiff, der meinte dann so, ja, der Gary, der zahlt selber. Das ist so krass, das ist wirklich ein Thema, wo die Menschen drüber nachdenken und was offenbar auch eine ganz anderen Effekt hat dann möglicherweise, als wenn sie wissen, so, ach, der ist sowieso nur eingeladen. Ja, ja, also von daher, mal gucken, ganz spannendes Thema, ne? Weil es ist, man ist natürlich unabhängiger, man ist inhaltlich unabhängiger und so. Auf der anderen Seite hat man natürlich, wenn man auf Einladung unterwegs ist, manchmal auch eben Vorteile, Dinge zu sehen, die noch gar nicht öffentlich sind, so, ne? Also ich war ja relativ früh auf einer Mein Schiff Relax und so, das sind ja dann Reisen, die kannst du gar nicht buchen, so, ne? Also, ja, von daher, naja, und ich muss schon sagen, ganz selbstkritisch muss ich auch sagen, wenn du für ein Spezialitätenrestaurant hier auf der Sun Princess, wenn du da $60 plus 18% Service Charge ausgegeben hast, ich glaube, man ist dann doch nochmal, wenn das eigene Geld ist, ist man doch nochmal ein bisschen, fühlt sich das doch nochmal anders an, als wenn man gesagt hat, ach, man ist da jetzt eingeladen und die haben dir jetzt hier 3 Spezialitätenrestaurants gebucht und denkst so, ach, naja, war doch ganz gut. Aber wenn du denkst so, ach krass, das hat jetzt $78 gekostet, oder kommt das hin? 60 plus 18%? Nee, nicht ganz so viel, um die 70, $70 müssen sein. Genau. Ja, also von daher, ich glaube, das werde ich in Zukunft sicherlich öfter machen, dass ich sage so, okay, nö, ich buche einfach, was ich interessant finde und ja, wo es auch gute Angebote gibt oder so, ne? Und das ist ja eigentlich die bessere, häufig die bessere Geschichte, ne? Als, ja. Also schauen wir mal. Könnt ihr ja mal in die YouTube-Kommentare schreiben, was ihr eigentlich zu diesem Thema denkt. Ist das für euch relevant? Also weil gerade auf dem deutschen Markt ist es ja so, die meisten Leute, die da irgendwas machen mit Kreuzfahrten, sind alle eingeladen. Also im englischsprachigen Markt ist es anders. Da ist es, ja, da lassen sich die Leute teilweise von der Community bezahlen und so. Ah, ist da jetzt auch so eine andere Sache. Was ich halt gemerkt habe, ich brauche halt gar nicht so diesen VIP-Status, den man dann sonst an Bord hat, wenn sie wissen, so, da kommt jemand, der macht YouTube und so weiter, das fängt dann an, dann steht da schon die Flasche mit dem Champagner, den ich dann immer gar nicht trinke, weil ich jetzt alleine da keine Lust habe, eine Flasche Champagner zu öffnen, dann bringen sie dir da irgendwelche Häppchen jeden Tag. Das ist ja nett gemeint, aber ja, ich habe das jetzt tatsächlich eher genossen, dieses Normale. Dass hier ist keiner, der mich kennt, weder vom Personal, von den Gästen auch nicht, aber das ist immer noch ganz nett, ne? Wobei hat natürlich den Vorteil, bei AIDA, mein Schiff, muss man sagen, ist es natürlich mittlerweile sehr viel an Unterhaltung, die ich dann mit euch führe, wo man dann auch nicht mehr so viel machen kann, ehrlicherweise, wie es vielleicht früher war, wo dich keiner kannte. Ja. Gut. More Update. Das war schon so ein bisschen More Update, ne? Ich mache Dry January, nicht ganz, almost Dry January. Also zwei Abende habe ich gehabt. Na gut, da waren Freunde zu Besuch und so, da haben wir was getrunken. Aber ich habe diese Reise mal komplett, also ich würde sagen, ich habe einen reflektierten Alkoholkonsum. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, ich hätte ein Problem. Aber ich habe diese Reise jetzt wirklich komplett so gemacht. Also weder im Flieger, noch auf der ersten Reise, noch jetzt auf der zweiten Reise. Ist dann auch mal interessant. Oder beziehungsweise, was heißt interessant? Es fehlt mir da nichts, ehrlicherweise. Ne? Also der Almost Dry January. Ich denke mal, wie es bei Virgin, also es ist ja, sind ja jetzt nicht mehr so viele Tage, also die letzte Woche wird es jetzt auch noch klappen. Ja, also schauen wir mal. Aber klar, Kreuzfahrt ist natürlich häufig noch recht alkoholdominiert. So, wie ihr wisst, ich gucke ja immer dann auch in diesem Podcast, was ihr so bucht auf more.de. Oder aber natürlich telefonisch, weil einfach nur so durchklicken und buchen, das ist ja nicht alles. Ihr seid natürlich auch willkommen, wenn es um Beratung geht. 040-2532-8788, die Nummer. Und Niklas hat sich gemeldet. Niklas ist noch gar nicht so alt. Ich habe das Geburtsdatum noch nicht gesehen. Der ist nur so Anfang, Mitte 20. Und er hat gebucht Royal Caribbean, The Anthem of the Seas, made in Papenburg. Ungefähr 10 Jahre alt, 11 Jahre, 12 Jahre, das Schiff, hatte eine Reise gebucht, Vancouver nach Hawaii. Denke ich so, wow, 12 Nächte Einzelbelegung Innenkabine. Da denke ich so, na, was wird denn das kosten? Weil man hat ja abgespeichert, alles teuer, Royal Caribbean teuer, exotisches Reiseziel ist teuer, Einzelbelegung ist teuer. So, und dann 12 Nächte, €1.590,60. Dachte ich so, krass, günstig, ja. Also von daher, viel Spaß schon mal im Herbst, lieber Niklas. Und du bekommst natürlich in Kürze auch dann die Einladung in die More und Mehr Crew, die exklusive Online-Community. Das ist doch klar, die gestartet ist. Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ich habe ewig nicht, also das geht am ehesten bei Apple Podcasts. Da jetzt nutze ich selber auch gar nicht mehr Apple Podcasts, weil ich eher so der Spotify-Hörer bin. Aber ich habe neulich mal wieder geguckt bei Apple Podcasts. Da sind ja viele neue Bewertungen kamen da. Hier zum Beispiel von Clue83. Da ich so, Mensch, wäre fast rot geworden. Einer meiner Lieblingspodcasts. Sehr angenehm, viele tolle Infos und wirklich kurzweilig. Ich freue mich immer über jede Folge, ob Kreuzfahrt-News oder die Gespräche. Es macht einfach Spaß. Vielen Dank, Matthias. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Also, ja, von daher würde ich sagen, Mensch, haben wir über die Stunde heute Gespräch. Ich habe noch gar kein Gespräch für die nächste Folge in 2 Wochen. Aber wir sind optimistisch, dass es klappt. Das war es für heute. Ja, ich freue mich, wie gesagt, über Bewertungen, über Kommentare auf YouTube und wir haben ja über vieles gesprochen heute. Das war ein Ritt. Meine Güte. Ja, also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.